Radoxon, der mystische Podcast.
Ganz herzlich willkommen und besten Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr euch für die Themen jenseits des Bekannten und wissenschaftlich Fundierten interessiert. Mein Name ist Michael Kaplazi und mein heutiger Gast ist Roman Steiner. Guten Tag.
Guten Tag.
Roman Steiner praktiziert seit über 20 Jahren Schamanismus und ist Fakultätsmitglied der Foundation for Shamanic Studies Europe. Herr Steiner, hier meine Einstiegsfrage, die ich allen Gästen stelle. An was glauben Sie und woran glauben Sie nicht?
Ich finde den Terminus Glauben schwierig, weil ich meine Weltsicht und meine Lebenserfahrung basierend auf Erfahrungen eigentlich erklären möchte. Und das hat mit Glauben wenig zu tun, weil beim Glauben fehlt eigentlich die eigentliche Erfahrung. Das ist auch ein großer Unterschied zu den sogenannten Religionen, die mit Glaubensvorstellungen sich nähren zum Schamanismus, weil der Schamanismus ist keine Glaubensvorstellung.
Dann bin ich sehr gespannt auf das bevorstehende Gespräch. Vorneweg, damit wir eine Basis haben, vielleicht gelingt es Ihnen, in einigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, was Schamanismus eigentlich genau ist.
Grundsätzlich sprechen wir oder verstehen wir im westlichen Kulturkreis unter dem Wort Schamanismus alte Methoden und Techniken, die eigentlich aus Naturvölkern stammen, die sehr alt sind. Dabei geht es um Heiltechniken, aber nicht in erster Linie, sondern es geht eigentlich allgemein um Methoden und Techniken, um der Gemeinschaft zu dienen, sei es mit Wissen, sei es mit Beeinflussungen von Kräften, zum Beispiel Wetter und so weiter und so fort. Das können auch Geburtsunterstützungen sein, also alles Alltägliche, alles Rituelle wird begleitet von Menschen, die diese Methoden oder Techniken kennen, gelernt haben und anwenden. Und ein wichtiger Aspekt zu verstehen neben der Methoden oder Technik ist es, dass die ganzen Methoden und Techniken des Schamanismus im Animismus basieren. Das heißt, man geht von einer Allbeseeltheit aus, von der Natur, von einem selber und von allem Materiellen, das uns umgibt. Genau.
Puh. Ja, man kann es sich jetzt ein bisschen vorstellen, aber was ich mich natürlich da auch gleich frage, weil wir ja in einem anderen Kulturkreis leben als das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, und da stellt sich für mich die Frage, wie sind Sie zum Schamanismus gekommen? Was ist da allenfalls an Sie herangetreten oder was haben Sie erlebt, dass Sie zum Thema gekommen sind?
Also vorausschicken möchte ich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir in einem anderen Kulturkreis leben, sondern dass wir durch die Menschenentwicklung oder durch die Einführung von religiösen Gemeinschaften eine neue Kultur erlebt haben oder man könnte böswillig auch aufdoktriniert sagen. Aber ich denke, ursprünglich kommen wir vom gleichen Ort, nämlich in der Verbindung mit der Natur und mit der Natur zu leben. Das möchte ich mal vorausschicken. Ich bin dazu gekommen zum Schamanismus, weil es für mich und für viele Fragen in meinem Leben oder in meinem Erleben keine Antworten gegeben hat. Also in keinem mir bekannten System, das heißt weder im Christentum noch in psychologischen oder soziologischen Erklärungen, philosophischen Erklärungen, sehr wohl Ansätze, aber nicht, wie soll ich das sagen, nicht schlüssige Erklärungen für Phänomene, die ich selber erlebt habe oder auch für Fragen, die ich gehabt habe. Und so bin ich über Meditation unter anderem, also ganz einfache Vipassana-Meditation. Ich habe einige Retreats gemacht und über tibetischen Buddhismus auch dann über Freunde mit dem Schamanismus in Kontakt gekommen und das war eine Offenbarung für mich, ja.
In welchem Alter waren Sie da? Oder an welchem Punkt im Leben vielleicht auch, dass da irgendwelche große Fragen da auch aufgekommen sind?
Ja, ich war zwischen 20 und 25 eigentlich. So in diesen Jahren hat sich das dann ziemlich stark manifestiert. Ich war vorher schon immer interessiert. Auch schon als Kind habe ich Phänomene erlebt, die vielleicht nicht jedes Kind erlebt hat.
Mögen Sie da etwas erzählen?
Ja, Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben, das mich irritiert hat, weil sie für mich real waren. Zum Beispiel, ich habe über 6 Jahre jede Nacht den gleichen Traum gehabt. Das war circa von 7 bis 12, 13. Das war lang ein Albtraum und wurde später dann ein Krafttraum. Also der hat mich dann eher unterstützt. Solche Phänomene. Da gäbe es jetzt noch einiges zu erzählen, aber das macht jetzt, denke ich, keinen Sinn.
Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, weil ich habe das Thema Schamanismus auch nicht gekannt, weil es nicht so allgegenwärtig ist bei uns. Und da frage ich mich, wie leben Sie denn Schamanismus in Ihrem Alltag?
Das ist eine wunderbare Frage. Ich habe die sehr gerne. Ich finde, was die Methoden und den Schamanismus per se eigentlich auch auszeichnet, ist, dass er alltagstauglich ist. Ich sage gerne in den Seminaren dazu, Schamanismus ist ein Handwerk. Das heißt, es ist nichts... Es ist sehr hilfreich, es einfach zu tun, zu praktizieren, das ist eine Sache. Aber es bringt nichts, wenn es nicht erfragt wird. Also wenn niemand Hilfe braucht oder Unterstützung, dann ist es nicht nötig, den Schamanismus unbedingt zu praktizieren. Das ist ein wichtiger Teil. Im Alltag, da gibt es viele Beispiele, sind Herausforderungen im Alltag, dann habe ich die Möglichkeit, Kräfte zu rufen, die mir helfen. Ich habe eine ganz andere Sichtweise und Auffassung von allgemein gesellschaftlichen Themen wie Leben und Sterben, zwischenmenschlichen Beziehungen, was ist eine Gemeinschaft, was habe ich für eine Grundhaltung, wenn ich Menschen und anderen Wesen begegnen, das heißt auch Pflanzen, Autos und sonstige Dinge, die wir so gerne einfach nur gebrauchen, ja und so weiter und so fort. Das Bedanken vor der Mahlzeit gegenüber der Mutter Erde und ja, mannigfaltig sind die Beispiele da. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass es eine andere Weltsicht ist. Ich denke, wenn man vom Schamanismus redet, dann redet oder versteht man in unserem Kulturkreis in der Regel die Methoden und die Techniken. Und vielfach wird auf die Heiltechniken eingeschossen. Aber Schamanismus ist größer und es hat aber vor allem mit einer Weltsicht zu tun, die wirklich anders ist. Und die muss man erleben und erfahren, um das wirklich nachhaltig zu verstehen.
Bevor wir diese Welt sich dann ein wenig genauer anschauen, mich nimmt es Wunder, wenn ich Ihnen begegne auf der Straße, sehe ich Ihnen an, dass Sie ein Schamane sind? Oder kommt das dann erst im Gespräch, dass ich denke, dieser Mensch, da ist irgendwas anderes als bei mir persönlich? Oder er schaut die Welt anders an? Sieht man Ihnen an, dass Sie ein Schamane sind?
Nein, ich bin auch kein Schamane, das möchte ich gleich richtigstellen, weil dieser Begriff existiert eigentlich gar nicht. Das ist ein Begriff, der von Ethnologen eigentlich aufgeschnappt wurde im sibirischen Raum, weil die Völker dort diesen Ausdruck gebrauchen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als der Erhitzte und beschreibt eigentlich eine Tätigkeit und nicht eine Person. Wenn ein Mensch in einer schamanischen Bewusstseinszustand sich befindet, dann hat das oft den Eindruck von erhitzt sein. Sie tanzen, sie singen, sie sind laut, sie trommeln. Und daher kommt dieser Begriff. Das ist eigentlich ein Begriff, wenn Sie diesen verwenden, zum Beispiel in Südamerika oder in Nordamerika oder bei den Inuits, dann werden Sie das nicht verstehen, weil Sie haben eine andere Beschreibung für die Menschen, die diese Tätigkeiten ausüben. Deshalb sehe ich mich nicht als Schaman. Ich würde mich auch nie als solchen bezeichnen, sondern ich bin der ich bin und ich habe die Methoden gelernt. Das heißt, ich übe eine schamanische Tätigkeit aus. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied, weil ich personifiziere mich nicht über diesen Begriff. Zur zweiten Frage, Sie würden nicht erkennen, dass ich ein schamanischer Tätiger bin. Ich wüsste auch nicht genau an was. Also ich kleide mich nicht spezifisch oder speziell. Ich bin auch über die letzten 20 Jahre es eher gewohnt gewesen, mich nicht zu zeigen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die Menschen sind offener geworden. Früher war das eher schwierig, darüber zu sprechen. Ich denke aber spätestens im Gespräch werden Sie vielleicht dann feststellen, dass ich gewisse Dinge anders beschreibe oder verstehe als vielleicht andere Menschen.
Sprechen wir darüber. Was ist Ihre Weltsicht? Wie schauen Sie die Welt? Wie schauen Sie uns an? Das interessiert mich sehr.
Also grundsätzlich ist vielleicht der Hauptunterschied, denke ich, ist, dass ich tatsächlich versuche und mich darin übe, alle Wesen als Kraftbegegnungen zu sehen. Das heißt, ich sehe nicht Beeinträchtigungen, ich sehe nicht Qual oder Leid, sondern ich sehe Wesen auf ihrem Weg. Das heißt, das ist auf den Menschen bezogen. Ich kann oder ich habe gelernt, dass es Wesen wie Pflanzen gibt oder Elemente wie Wasser, Feuer und so weiter. Und dass das Kräfte sind, mit denen man in Kontakt kommen kann und auch sprechen, kommunizieren kann und Informationen generieren kann. Das heißt, sie sind lebendig im wahrsten Sinne des Wortes und das hört sich sehr einfach an, ist aber in der Erfahrung sehr schwierig manchmal. Das heißt, ein Baum ist für mich gleichbedeutend wie ein Mensch. Und zwar, das ist meine Wirklichkeit. Das ist nicht nur eine Form des Glaubens oder der Anschauung, sondern es ist tatsächlich so. Das heißt, ich begegne den Menschen genauso wie den Bäumen und den Tieren. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, ich gehe achtsam damit um, ich versuche möglichst, wertschätzend und mitfühlend mit den Wesen zu sein, auch wenn das manchmal anstrengend ist, aber das ist so meine Haltung, weil ich weiß, dass alles lebt, dass alles Gefühle hat, dass alles Wissen hat und dass alles eine Erfahrung hat, von der wir profitieren können. Ich denke, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, wenn man dann von Unterschieden sprechen möchte.
Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor. Also eben, wenn man sieht, was für ein Raubbau der Mensch der Natur betreibt, an Pflanzen und an Tieren, tut ihnen das körperlich weh, wenn sie das mitverfolgen?
Das gibt es schon, ja. Aber auch da, die Sicht, jetzt kommen wir in eine andere Sphäre. Okay, das ist die eine Weltsicht, dass man die Wesen als solches erlebt und empfindet. Dann tut's weh. Die zweite Sichtweise ist, dass der Schamanismus davon ausgeht, dass es eigentlich, wenn man stirbt oder wenn ein Wesen stirbt, ganz egal welches, dass es eigentlich nicht weg ist, sondern dass es weiter wandert, was auch immer das bedeuten mag für jedes Wesen einzeln. Aber das heißt, wenn Bäume sterben oder Menschen sterben, dann ist das nicht nur Leid und Qual und ein Ende, sondern es ist auch der Beginn von etwas Neuem. Und da drin ist eben nicht nur Qual und Trauer, sondern manchmal auch sehr viel Freude, wenn ein Mensch zum Beispiel friedvoll sterben kann in Umgebung von seinen Lieben und in der vollen Kraft, dann ist das eigentlich eine Freude aus meiner Sicht. Für die Hinterbliebenen, klar, ist Trauer da, da gibt es Arbeit zu tun, aber grundsätzlich ist das eine freudvolle Sache. Aber um ein einfaches alltägliches Beispiel zu machen, wenn ich an einer Waldrodung vorbeigehe, dann tut das schon was. Aber ja, so sind wir.
Wie treten Sie in Verbindung? Zum Beispiel mit einem, nehmen wir das Beispiel mit dem Baum, das Sie auch gebracht haben. Wie stelle ich mir das vor? Sind das Rituale, die Sie machen, dass Sie da in eine Kommunikation kommen, oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
Ich denke, falsche Vorstellungen gibt es nicht wirklich, weil es ist auch ein bisschen individuell, oder? Jeder schamanisch Tätige macht das ein bisschen auf seine Art und Weise. Wichtig ist nicht nur der Baum und die Art und Weise, wie ich mit ihm in Kontakt trete, sondern es sind auch meine Unterstützer oder Unterstützerkräfte, die ich dann auch rufe, die mir helfen, in Kontakt zu treten mit dem Baum oder anderen Wesen, weil ich alleine, gebe ich zu, ist es manchmal schwierig. Für das lernt man Methoden oder auch seine Verbündeten, wie wir sagen, oder seine Hilfsgeister, wie die Schamanen allgemein davon reden, kennen. Und das ist dann eine Form der Partnerschaft, oder? Die wächst auch über die Jahre. Und in der Regel, wie ich es mache, ist, dass ich mich zuerst in Verbindung bringe mit meinen Verbündeten, mit meinen Kräften, und dann den Baum frage, ob er bereit ist, mit mir in Kontakt zu treten und ein Gespräch zu führen oder was auch immer dann das Thema ist. Also genauso wie Sie mich angefragt haben, ob ich ein Interview gebe, mache ich das dann mit dem Baum, und das kann auch sein, dass er vielleicht gerade keine Lust hat. Dann hat er recht gehabt.
Gibt es auch.
Ja, ja, gibt es auch. In der Regel sind sie sehr sehr frei im Geben, wie die Natur allgemein ja sich sehr freigebig zeigt. Aber so, das ist so meine Vorgehensweise. Vielleicht, wenn man es nicht versteht und von außen schaut, kann es vielleicht manchmal aussehen wie ein Ritual, weil ich gewisse Dinge tue oder wiederhole. Aber ich verstehe unter einem Ritual noch ein bisschen etwas anderes.
Um dieses Beispiel vielleicht noch ein bisschen weiter zu spielen, einfach, es interessiert mich wirklich, was bekommen Sie zurück vom Baum? Sind das Gefühle? Kommunizieren Sie dann über Gefühle? Kriegen Sie Bilder? Was kriegen Sie in der in der Aktion oder im Zusammenspiel mit diesem Baum, den wir als Beispiel genommen haben?
Ja, es kommt manchmal ein bisschen auf meine persönliche Absicht natürlich darauf an. Habe ich eine spezifische persönliche Frage für mich oder für jemand anders, dann erwarte ich oder erhoffe ich mir natürlich eine möglichst präzise Antwort. Aber grundsätzlich ist alles möglich. Also ich möchte hier wieder den Vergleich vom Mensch nehmen. Wenn ich bedürftig bin und zu einem Menschen komme, dann erhoffe ich mir natürlich Kraft, Unterstützung, Zuneigung. Bin ich in einer Situation, wo ich Rat brauche, dann erhoffe ich mir möglichst präzise Unterstützung durch Wissen oder durch Ratschläge. Wenn ich Geborgenheit brauche, dann wünsche ich mir eine Schulter, wo ich anlehnen kann und jemand hält mich. Und genauso ist es mit dem Baum. Und ja, es gibt Gefühle, es gibt Bilder, es gibt präzise Antworten. Manchmal auch ist es sehr lustvoll und freudig, dann kann es zu einem Gelächter führen. Wirklich ist grundsätzlich alles möglich.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das ich beim Einlesen immer wieder getroffen bin. Die Geister spielen ja im Schamanismus eine zentrale Rolle. Was sind das für Geister oder was sind das für Wesenheiten? Können Sie da was dazu sagen?
Ja, Sie haben schon mir eine Vorlage gegeben. Ja. Es sind eigentlich Wesen. Ja. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Die Vorstellung des Schamanismus einerseits ist die Allbeseeltheit, das haben wir schon gehabt, und die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit verschiedenen Wesenheiten, die anders kommunizieren wie wir. Dazu gehört auch die Vorstellung, dass es mehrere Welten gibt als nur unsere eigene und dass es dort auch Wesen gibt, die für uns im Alltag nicht sichtbar sind. Man redet, oder Michael Haner, der viel geforscht hat diesbezüglich, als einer der ersten, hat festgestellt, dass es verschiedene Wesenheiten gibt, oder Geister auch, wie sie halt genannt werden, oder Spirits im Englischen, das ein bisschen weniger negativ behaftet ist als das Wort Geister. Grundsätzlich versteht man darunter Wesenheiten, die in einer nicht alltäglichen Wirklichkeit sich aufhalten. Und das bedeutet, sie sind für uns nicht einfach sichtbar, aber sie sind sehr wohl da und sie existieren, und Geister sind eine Realität. Das ist ein wichtiger Aspekt des Schamanismus. Das heißt, nur weil ich etwas nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht da ist und dass es eine Unterstützerkraft sein kann, dass es eine Partnerschaft sein kann und dass es auch Informationen und Kraft im Sinne von Heilkraft oder sonst Kraft zur Verfügung stellen kann. Und dass es da eine mannigfaltige Welt gibt, mit der man in Kontakt treten kann und mit der man kommunizieren kann. Das wird gemeinhin als Geister betitelt oder Spirits, um diese Wesenheiten zu charakterisieren. Aber das ist dann auch schon alles, weil das sind ganz viele verschiedene, die haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Kräfte, unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche Unterstützungswillen auch. Und jeder schamanisch Tätige oder jede schamanisch Tätige hat ihre persönlichen Geister, Hilfsgeister, die unterstützen bei der Arbeit.
Wollen wir vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel machen? Also in welchem Moment rufen Sie beispielsweise Sie persönlich einen Geist an oder auf oder zu sich, der dann was bewirken könnte? Vielleicht können wir das mal ganz konkret machen.
Also wenn Menschen zu mir kommen, um Informationen zu bekommen für eine Lebenssituation zum Beispiel, ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Beziehungsproblem oder ein berufliches Problem, oder es stellt sich die Frage nach Orientierung, das weit verbreitet ist in unserer Kultur. Also wo gehe ich durch, welchen Beruf etc. 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 Das ist eine Form, wo ich dann Unterstützung hole, weil ich weiß es ja nicht verlasse mich dann eigentlich auf meine Partner sozusagen. Das ist eine sehr einfache und pragmatische Form der Informationsgenerierung eigentlich. Und dann gibt es noch viel alltägliche Situationen, ich mache im Seminar immer wieder das Beispiel, das sehr oft als Witz aufgefasst wird. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Parkplatz brauche in der Stadt, wenn ich zu einem wichtigen Termin muss, dann rufe ich schon mal meine Hilfsgeister zu Hilfe, um mir einen Parkplatz zu organisieren oder mir eine gute Fahrt zu organisieren, ohne Stau, ohne Unfälle. Das ist etwas, das ich regelmäßig tue. Vor schwierigen Gesprächen im Geschäft zum Beispiel auch, jetzt auf mich bezogen. Das sind so die alltäglichen Situationen, wo ich meine Kräfte immer wieder mal rufe. Aber natürlich dann auch in Begleitung von Menschen, sei es Menschen, die krank sind, die Heilung bedürften.
Sind Sie auch, oder ist das auch etwas, das ich irgendwie aus meiner Fantasie hole, aus Büchern oder aus Filmen, die ich gesehen habe? Gehen Schamanen auch in einen Rauschzustand, um Kontakt mit Geistern oder mit anderen Wesenheiten aufzunehmen? Oder ist das ein romantisch verklärtes Bild, das man hat aus Filmen beispielsweise?
Nein, es ist nicht ein verklärtes Bild oder eine romantische Vorstellung. Es wurde sehr oft so dargestellt. Und ich denke, dort liegt auch einer der größten Irrtümer in unserer westlichen Industriegesellschaft, nämlich, dass es etwas ist, das wir organisieren und uns organisieren können und das konsumierbar ist. Das heißt, Geister und die schamanische Welt ist konsumierbar. Und dem ist nicht so. Das heißt, dass man sehr wohl was erleben kann, natürlich, aber die eigentliche Arbeit, die ist etwas ganz anderes. Das heißt, schamanisch Tätige gehen dann in einen anderen Bewusstseinszustand, um Hilfe zu organisieren, weil die alltägliche Kraft nicht ausreicht. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Das heißt, es ist eine demütige Haltung eigentlich von zugeben, dass mein menschliches Wissen und mein menschliches Können bei weitem nicht ausreicht, um eine Aufgabe oder eine Krankheit oder eine Dürre oder was auch immer das Thema der Gemeinschaft ist, zu lösen. Das heißt, man bringt sich in die Kraft. Das heißt, ich tanze, ich singe, ich trommle, ich versuche die Geister zu rufen, mich zu rufen, um dieses Problem zu lösen. Ja, das ist eigentlich der Kern der Arbeit. Ja. Und selbstverständlich ist das eine Form eines Rauschzustandes, wenn man auf neurologischer Ebene spricht, der aber eine gänzlich andere Absicht dahinter hat. Es geht nämlich nicht um einen persönlichen Rauschzustand, sondern es geht darum, dass ich in einen anderen Zustand komme und möglichst viel Kraft in die Gemeinschaft rufe. Wie ich die erlebe, ist meine individuelle Form. Und die ist hilfreich oder nicht. Wenn sie nicht hilfreich ist für die Gemeinschaft, dann hat das Ganze keinen Wert. Dann kann man auch wieder aufhören. Wenn aber der schamanisch Tätige Kraft in die Gemeinschaft bringt und sich eine Lösung ergibt oder eine Krankheit geheilt wird oder ein Problem gelöst ist, dann hat es was gebracht. Dann kommt man wieder und dann hat der Schamane wieder zu tun oder der schamanisch Tätige. Auf die Rauschzustände auf pflanzlicher Basis zu sprechen, was im Moment ja unglaublich im Trend ist, ist das Ayahuasca überall. Wir haben Peyote, wir haben Pilze, wir haben Wodka in Nepal und in Sibirien und mannigfaltige Pflanzen, wo psychoaktiv wirken, die auch gebraucht werden, um gewisse Zustände zu erreichen, um Krankheiten zu heilen oder um Probleme zu lösen. Das ist sehr wohl auch der Fall. Aber auch hier ist es wichtig zu verstehen, das, was ich am Anfang gesagt habe. Sinnig ist es nur, wenn der Rahmen stimmt und die Absicht. Sonst ist es nichts anderes als ein netter Drogentrip. Und das ist nicht die schamanische Arbeit.
Sie haben von Leuten gesprochen, die Sie aufsuchen, die Hilfe bei Ihnen suchen. Haben Sie eine schamanische Praxis, wo Sie leben? Oder sind das Freunde und Bekannte, die wissen, dass Sie schamanisch tätig sind?
Ja, sowohl als auch. Eigentlich. Die Praxis habe ich zurückgefahren, aber das hat weniger mit der Praxisarbeit als solches zu tun, sondern dass ich einfach sonst viel zu tun habe mit den Seminaren, was mir grundsätzlich mehr liegt. Ich unterrichte sehr gerne und ich erlebe sehr gerne, wie Menschen in Kontakt kommen mit der Erfahrung der schamanischen Techniken. Das ist eine Freude und auch eine Motivation, weil ich weiß, dass Menschen, die ihre Weltsicht verändern, vielleicht auch ihre Welt ein bisschen anders wahrnehmen und sie vielleicht verändern. Das ist der Hintergrund. Selbstverständlich kommen Freunde, Bekannte zu mir, die Hilfe oder Information wollen. Es kommen aber auch Menschen, die eine andere Form des Heiratens oder der Taufe oder andere rituelle Formen sich wünschen und mich fragen, ob ich da etwas tun kann. Aber auch in der Praxis selbstverständlich. Wenn Menschen mich finden, ich bin im Moment nicht so einfach findbar, weil meine Homepage nicht mehr funktioniert und das bewusst gewählt. Die Menschen, die mich finden, die finden mich und da arbeite ich dann auch. Aber das im Moment sind es wenige eigentlich.
Und die Seminare, die Sie angesprochen haben, da führen Sie quasi Menschen in das Thema Schamanismus ein oder sind das schon schamanisch Tätige, die sich quasi weiterbilden bei Ihnen oder was kann ich mir darunter vorstellen unter diesen Seminaren?
Beides. Also wir führen ein, ich wechsle jetzt ins Wir, weil ich ja mit einer Partnerin zusammenarbeite. Wir machen die Basic Workshops oder Basis-Seminare, wo man in das Thema Schamanismus eingeführt wird. Das heißt, ob man schon etwas weiß oder nicht, spielt da keine Rolle. Wir gehen wirklich schrittweise von Anfang, steigen wir ein. Diese Struktur hat Michael Harner entwickelt vor über 30 Jahren und die lernen wir jetzt, das ist die Basis und dann selbstverständlich die fortgeschrittenen Seminare. Und da haben wir natürlich diverse Menschen, auch Erfahrene, die schon unterwegs sind und die sich in ein spezifisches Thema vertiefen wollen oder wiederholen wollen oder kennenlernen wollen. Ja, da gibt es alles eigentlich.
Und das ist die primäre Aufgabe dann auch von der Foundation of Shamanic Studies Europe oder ist das noch etwas anderes? Was machen Sie dort sonst noch?
Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Ja. Einerseits ist es die Verbreitung des Schamanismus oder des Core-Schamanismus, des Kerns, weil die Entwicklung, die Michael Harner eigentlich oder die Erstellung der Struktur der Seminare hat er entwickelt, damit es wirklich für jeden Menschen zugänglich ist. Das heißt, wir haben keinen kulturellen Hintergrund, keine Tradition, sondern wir lernen wirklich die Kerne der Techniken, damit man nachher seinen eigenen Weg gehen kann mit dieser Arbeit. Und das ist eigentlich so der eine Inhalt oder die eine Absicht, dass es Menschen zugänglich gemacht wird, dieses Wissen, die Verbreitung, weil es schlussendlich Kraft ist, die wir verbreiten. Und der andere Aspekt, und der ist meiner Meinung nach nicht weniger, wenn nicht sogar wichtiger, ist, wir unterstützen indigene Völker ganz konkret mit Hilfe, sei es auch mit finanzieller Hilfe manchmal, sei es durch Rückgabe von Wissen, das sie verloren haben, das wir wieder oder noch haben. Das gibt es manchmal, dass wir wirklich eingeladen werden von, so abstrus das klingt, aber von indigenen Völkern, die gewisse Techniken nicht mehr kennen, die sie wieder kennenlernen wollen. Das heißt, wir haben Wissen generiert und geben es auch wieder zurück. Wir haben auch schon rituelle Gegenstände aufgehoben. Das war vor allem in Sibirien in den 60er, 70er Jahren so, als das Regime die Schamanen getötet hat und ihre Utensilien verbrannt hat, wurde die Foundation tätig und hat mit Hilfe von diversen Menschen Gegenstände aus dem Land geschmuggelt zum Beispiel und es später dann wieder den Völkern zurückgegeben. Wir betreiben Forschung, wir betreiben interdisziplinäre Auseinandersetzungen, das sind Fachtagungen. Da hatten wir bis jetzt Schamanismus und Wissenschaft, Schamanismus und Ökologie, Schamanismus und Digitalisation und jetzt wird wahrscheinlich die nächste Tagung, sofern es dann irgendwie möglich ist, im 22 durchgeführt zum Thema Schamanismus und Zukunft, wo wir uns auch austauschen mit Menschen in anderen Disziplinen, um auch den Schamanismus oder die Zugänge der Indigenen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, weil es schlussendlich nichts anderes ist, als Forschung zu betreiben, Wissen, Informationen zu generieren, um uns gegenseitig zu helfen.
Wer sich interessiert und vielleicht auch mal an einem Seminar teilnehmen möchte, der googelt in dem Fall nach Foundation of Shamanic Studies Europe und kann sich dort bei Ihnen dann auch melden.
Ja, also wir haben eine Hauptseite, die haben Sie jetzt soeben erwähnt. Und da sind alle Fakultätsmitglieder aufgelistet und da werden sie auch verlinkt automatisch zu unserer Seite in der Schweiz, zur Foundation for Shamanic Studies Deutschschweiz. Das wären dann wir, mich und Mar Wieland. Und da findet man das unter www.schamanismus-schweiz.ch. Finden Sie eigentlich alle Informationen, die Verlinkung zur Mutterseite, zu den Seminaren und so weiter.
Wunderbar. Herr Steiner, zum Schluss stelle ich Ihnen eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wollen wir uns vorstellen, Sie hätten in einem spirituellen Glücksspiel gewonnen und dürften der höchsten Instanz eine Frage stellen, worauf Sie dann die endgültige Antwort bekämen. Auf welche Frage hätten Sie gerne eine Antwort?
Ich habe schon so viele Antworten bekommen und das meine ich jetzt nicht arrogant, sondern es ist einfach meine Ausgangslage. Vielleicht wäre es die Frage, gibt es irgendwann der Moment, wo wir alle in Frieden und Glück zusammenleben?
Sehr schön. Besten Dank, Herr Steiner, dass Sie mein Gast waren.
Geschehen, gern geschehen, ja.
Und euch zu Hause und unterwegs danke ich herzlich für das Interesse. Besucht meine Website auf paradoxon.li. Dort könnt ihr zu allen besprochenen Themen mitdiskutieren, euch untereinander austauschen, natürlich auch Vorschläge machen, welche Themen hier demnächst besprochen werden. Bleibt interessiert und offen für das Mystische. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Paradoxon. Der mystische Podcast.